Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch den Kolosserbrief. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Wir alle kennen sicher Salomo. Salomo, den Sohn Davids und König von Israel. Wir haben gerade einen Psalm von David gelesen und Salomo, er ist nach ihm König geworden. Und Salomo, er bekommt von Gott eine Frage gestellt. In 1. Könige 3, Vers 5 erscheint Gott in Gibeon Salomo bei Nacht im Traum. Und Gott spricht zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Gott spricht zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Stell dir vor, bitte, was ich dir geben soll von Gott. Diese Frage an dich. Ihr kennt die Antwort Salomos mit hoher Wahrscheinlichkeit. Er spricht, Vers 6, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber und hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Da spricht er über sich selbst. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, eine Menge, die niemand zählen noch berechnen kann, hört gut zu, so gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo dies bat. Gott antwortete ihm dann in Vers 11, dass er eben nicht betet um Leben und Reichtum, um Tod seiner Feinde, sondern um Einsicht und Verständnis. Und er ihm deshalb auch alles andere noch geben wird. Vers 13, dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast. Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nicht einer sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Salomo hat diese Frage gestellt bekommen, was erbetest du von Gott? Salomo, er hatte eine Antwort darauf, er hatte eine Bitte, die Gott ihm gewähren möge. Vielleicht ist es nicht unbedingt das, was du geantwortet hättest. Vielleicht schon. Aber wie auch immer diese eine hypothetische Situation mit Gott aussehen mag, meine Frage an dich ist eher, wie sieht dein alltägliches Gebet aus? Worum beten und bitten wir in unserer Fürbitte? Für alle, die aus dem Urlaub sind oder hier sind, weil sie im Urlaub sind und die letzten zwei Wochen nicht verfolgt haben, wir haben zwei Predigten zum Teil des Dankens von Paulus gerade hinter uns angeschaut im Kolosserbrief Kapitel 1, wie Paulus dankt und kommen heute zu seinem Gebetsanliegen. Und wer genau hingehört hat, habe ich im Singular gesprochen. Es ist ein Gebetsanliegen, was Paulus hat. Es war ein Gebetsanliegen, was Salomo hatte. Welches ist dein Gebetsanliegen? Beten wir nicht häufig um unsere Ehre, um unsere Erleichterung unseres Lebens, auch wenn wir es nicht direkt gleich Wohlstand nennen? Vielleicht beten wir um Gelingen auf der Arbeit für unsere Ehre oder Gelingen in der Kindererziehung, dass ich nicht mehr so schief angeguckt werde, dass ich auch es irgendwie hinbekomme. Vielleicht doch aus Selbstsucht? Paulus ergibt uns im Kolosserbrief ein Vorbild, wie wir beten, wie wir bitten, wie wir Fürbitte leisten sollen. Genauso wie in den letzten zwei Predigten schauen wir uns ein Gebet an, in dem Paulus, weil er es aufschreibt, seine Empfänger ermutigt. So wie wir es oft gesagt haben, die letzten zwei Wochen, wenn dir jemand sagen würde, ich danke Gott für dich, wärst du ermutigt. Wenn dir jemand sagen würde, ich bete Gott für dich, wärst du ermutigt. Das ist, was Paulus hier tut. Aber er ruft auch natürlich gleichzeitig auf, seinem Vorbild zu folgen, dieses Gebet nachzuahmen. Und wenn wir all das beten, dann werden wir selbst angespornt, so zu leben. Wenn ich danke, dass Gott Gnade walten lässt in deinem Leben, dann werde ich auch erinnert an Gottes Gnade in meinem Leben. Wenn ich danke um die Hoffnung, die Gott dir geschenkt hat, dann werde ich erinnert an die Hoffnung, die ich habe. Wenn ich danke für die Liebe zu allen Heiligen, die du hast, dann werde ich erinnert an die Liebe zu allen Heiligen, die ich haben sollte. Und wenn ich nun bete, was Paulus betet, werde ich selbst angespornt oder vielleicht auch beurteilt. Wenn du nicht ein abgebrühter Heuchler bist, dann wird dich das Gebet für deinen Nächsten nach Gottes Willen auch selbst dem Willen Gottes näher bringen. Es sei denn, du heuchelst und willst nur, dass alle anderen Wasser trinken und du bleibst beim Wein. Paulus in Kolosser 1 hat diese Absicht mit seinem Gebet. Wir erinnern uns nochmal und lesen ab Vers 3 den Dankesteil des Gebetes bis Vers 8, den wir uns schon angeschaut haben, und kommen dann zu Vers 9, den wir uns heute hauptsächlich anschauen, hier und da schon einige Bezüge zum Rest des Abschnitts gehen werden, aber nicht viel weiter kommen als Kolosser 1, Vers 9. Schlagt mit mir eure Bibeln auf zu Kolosser 1, ich lese ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Nun der Gebetsteil. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Soweit Gottes Wort. Paulus in Kolosser 1, der sein Gebet zu Papier bringt. Er hört von Epaphras, von der Gemeinde in Kolosse, die er selbst nie getroffen hat. Er ist Gott so dankbar für Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Hoffnung, die Glauben und Liebe wieder neu befeuert, ihr erinnert euch. Die Hoffnung, die dazu führt, dass du, die daher kommt, dass du das Evangelium gehört hast. Irgendjemand hat es dir erzählt, ihnen hat es Epaphras erzählt. Das Evangelium, was du gehört hast, was du angenommen hast und was nun Früchte bringt. Es gibt kein Evangelium, was angenommen wird und keine Früchte bringt. All das haben wir in der letzten Predigt uns angeschaut. Und weil dem so ist, weil das Evangelium verkündigt wurde, weil das Evangelium Frucht bringt, weil das Evangelium ihnen Hoffnung gibt, weil diese Hoffnung Glauben und Lieben anfeuert, deshalb, Vers 9, hören Paulus und Timotheus nicht auf, für sie zu beten und zu bitten, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Das Erste, was wir uns anschauen heute Morgen, ist, dass du gewohnheitsmäßig für deine Geschwister beten musst. Bete gewohnheitsmäßig für deine Geschwister. Ich möchte euch drei Aspekte unter diesem ersten Hauptpunkt mitgeben, wie dieses gewohnheitsmäßige Gebet bei Paulus aussah. Alle Zeit dankt er, alle Zeit betet er für die Geschwister. In Vers 9 heißt es in den ersten Worten, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf. Weshalb hören sie nicht auf? Weil Epaphras ihnen Bericht gegeben hat, wie die Kolosser sich bekehrt haben und wie sie Frucht bringen. Das ist Grund genug zu beten, zu danken. Grund genug, dass wenn eine Pflanze anfängt sichtbar zu werden, zu beten, dass sie weiter Frucht bringt. Wenn Same gesät wird und eine Pflanze keimt, das ist der Moment, an dem Paulus sich befindet. Es reicht aus, dass diese Pflanze Teil meines Gebets wird, dass diese Geschwister Teil meines Gebets werden. Wir beten und bitten zu Gott für euch. Paulus, er beschreibt hier in diesen Worten, was sie tun, und Timotheus, die beiden, eine Beziehung, die durch das Gebet zum Ausdruck kommt. Eine Beziehung, obwohl sie sie nie getroffen haben. Das Beten, ein etwas allgemeinerer Begriff, und das Bitten, das spezielle Anliegen vor den Herrn bringen für die Kolosser. Und deshalb ist das Erste, was ich möchte, du dir merkst, unter diesem großen Punkt, gewohnheitsmäßig für Geschwister zu beten, bete oft und eilig. Bete oft und eilig. Paulus, er macht schon deutlich, wann immer wir beten, danken wir. Und wir sehen, dass er keine Minute wartet, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, Vers 9. Hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Es ist so viel Freude da und es ist so viel, Gott muss diese Pflanze erhalten, dass er nicht aufhört. Er wartet nicht einfach ab, er hört von dem, was Gott tut, und er beginnt sofort, es in sein Gebetsleben mit einzubauen. Paulus muss lange Gebetszeiten gehabt haben. Wir haben uns das die letzten zwei Predigten angeguckt, für wie viele Gemeinden und Gläubige er entsprechend betet. Auf seinen Missionsreisen hat er viele Gläubige, viele Gemeinden gegründet und er betet weiter für sie, gewohnheitsmäßig, oft und eilig. Wir sind Gewohnheitstiere, sagt man manchmal so. Menschen mit Gewohnheiten. Auch du hast Gewohnheiten. Kommst du vielleicht darauf, was Paulus und Timotheus für eine Gewohnheit entwickelt haben? Sie hatten eine Gewohnheit, für Geschwister zu beten allgemein und zu bitten speziell. Es war ihre Gewohnheit zu beten. Etwas Natürliches, etwas Selbstverständliches. So wie du ganz natürlich jemanden begrüßt mit einem Lächeln, mit einem Händedruck, mit einer Umarmung. Genau so hat Paulus, wann immer er an Gläubige dachte, sich erinnert hat, für sie gebetet. Was für eine tolle Idee. Wann immer du an jemanden denkst, für ihn zu danken und zu beten. Schon mal ausprobiert? Es macht richtig Freude. Wir haben so viel Zeit nachzudenken. Und wir denken an gewisse Leute immer wieder mal. Warum nicht, wann immer du an jemanden denkst, für ihn danken, für seinen Glauben, seine Liebe, seine Hoffnung und für ihn beten, dass er in der Erkenntnis von Gottes Willen wächst. Wir brauchen diese Erinnerung. Wir brauchen die Erinnerung, dass wir beten sollen. Wir brauchen die Erinnerung, dass Gott handelt, wenn wir beten, dass es ein Mittel ist, wie Gott handelt. Das Gebet ist das Mittel, was Gott in seiner Vorsehung bestimmt hat, sein Handeln umzusetzen. Fang an, es dir zur Gewohnheit zu machen, für deinen Ehepartner zu beten, wann immer du an ihn denkst. Fang an, für deine Kinder zu beten, wann immer du an sie denkst. Für sie zu danken und zu bitten. Wann immer Paulus an eine Gemeinde denkt, fängt er an zu danken und zu beten. Ihr Männer, wenn ihr auf dem Heimweg seid, ja, Urlaub ist vorbei, dann erinnert ihr euch an das, was euch zu Hause erwartet. Warum nicht danken und bitten? Ihr Ehefrauen, wann immer ihr an euren Mann denkt, warum nicht während dem Bügeln auch danken und beten? Nicht, dass Frauen nur bügeln würden. Aber diese alltäglichen Aufgaben, die wir tun, wo wir an Menschen denken, gewohnheitsmäßig Gedanken zu Gebeten umwandeln. So habe ich den Eindruck, lebt Paulus. Aber wie wir die letzten zwei Predigten gehört haben, wollen wir natürlich nicht bei der Nabelschau bleiben, bei uns selbst und bei unserer Familie und bei unseren engsten Freunden, sondern wir wollen darüber hinausgehen und wir wollen an die Menschen viel weiter weg denken, für sie danken und für sie beten. Vielleicht ist ein guter Anfang, jedes Mal, wenn du irgendeinen sozialen Status postest, spezifisch zu beten und zu bitten, dass Gott Einzelne anspricht dadurch. Vielleicht hilft dir das Gebet sogar zu überlegen, ob du auf Senden drückst oder nicht. Ist es nicht so, dass wir viel Kontakt mit vielen haben? Paulus, er macht es sich gewohnheitsmäßig, hat er sich angeeignet zu beten. Dieses Gebet ist nicht irgendwas, was du abhakst, nicht irgendeine Zauberformel, die du daher sprichst, sondern dieses Gebet kommt aus seiner Hoffnung, kommt aus seiner Beziehung zum Herrn, kommt, weil er seine Hoffnung auf die Ewigkeit gerichtet hat und möchte, dass auch die Kolosser dasselbe tun. Vielleicht sagst du, das kann ich gar nicht. Ich kann nicht so beten. Dann ist es ein sehr guter Moment, jemand anderen zu bitten, für dich zu beten. Mit anderen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hilf mir, wie machst du das? Lasst uns eine Gemeinde sein, die gewohnheitsmäßig betet füreinander, dankt und bittet. Wir stehen in diesem geistlichen Kampf, die Welt, sie hasst uns und wir können nichts aus uns heraus tun. Und keine geistliche Frucht, von der wir letzten Sonntag gesprochen haben und Kolosser 3, was ihr fleißig als Hausaufgabe gelesen habt, nichts davon kommt aus uns heraus ohne Gebet. Ein weiterer Grund, warum Paulus zu Anfang des Briefeschreibens. Wir haben schon oft wiederholt. Aber es ist nicht nur, dass Paulus oft und eilig betet, sondern zweitens auch unter diesem Aspekt, dass du den Dank nicht auslassen sollst, wie auch Paulus den Dank nicht ausgelassen hat. Der Dank kommt den Bitten zuvor. Es ist eine Ausgewogenheit, die die beiden in ihrem Gebetsleben etabliert haben. Und drittens, es ist nicht nur oft und eilig und nicht nur mit Dank verknüpft, sondern auch ein Gebet, bevor Paulus konkret wird in Ermutigung und Ermahnung. Also bete, bevor du ermutigst oder ermahnst, gewohnheitsmäßig für deine Geschwister. Er kommt zum Ermahnen. Epaphras ist aus der heutigen Türkei nach Rom gereist, weil er Bauchschmerzen hatte über die Gemeinde in Kolosse. Aber bevor Paulus anfängt, wir werden den Brief durcharbeiten, dankt er und bittet. Die Worte, die wir reden, brauchen das Gebet. Denn meine Worte bewirken in deinem Leben gar nichts. Nicht aufgrund meines Alters, nicht aufgrund meiner fehlenden Erfahrungen, nicht aufgrund von irgendetwas, sondern einfach nur, weil das, was in deinem Herzen geschehen muss, geistlich ist. Und das kann nur Gott tun und er tut es immer auf zweierlei Weise. Gott verändert das Herz eines Menschen immer durch sein Wort und durch Gebet. So wirkt der Heilige Geist Veränderung. Deshalb ist Gebet, bevor du redest, so wichtig. Bete, bevor du ermahnst. Bete, bevor du lehrst. Bete, bevor du deine Kinder korrigierst. Bete, bevor du sie ermutigst. Bete, bevor du den Konflikt mit deinem Nächsten löst. Bete, bevor du auf die Kanzel gehst. Bete, bevor du Ermahnung aussprichst. Bete, bevor du mit jemandem über den Glauben redest. Denn Gott muss wirken. Es war Epaphras, durch den die Kolosser gehört haben vom Evangelium. Gott gebraucht Menschen und Gott gebraucht Gebet und Gott gebraucht sein Wort, um dann Menschen zu retten, aus der Finsternis in die Ewigkeit, ihnen Hoffnung zu geben. Aber vergesst das Gebet nicht. Auch das sehen wir hier beispielhaft an Paulus. Nichts werden deine Worte verändern, wenn Gott es nicht wirkt. Im Beten werden wir auf Gott hin ausgerichtet. Gott richtet nicht sich nach uns aus, wenn wir beten, sondern wir werden auf ihn hin ausgerichtet. Wir beten nach seinem Willen und werden entsprechend zu seinem Willen hingezogen im Gebet. Und deshalb kann es sein, dass während du betest, du dich umentscheidest, was du sagen wirst. Du dich umentscheidest, was du posten wirst. Du dich umentscheidest, was du denken solltest. Wir werden auf Gott hin ausgelotet, wenn wir beten. Und so ist Paulus' großes Gebet, dass die Kolosser wachsen in Erkenntnis des Willens Gottes. Unser erster Punkt heute war also, dass wir gewohnheitsmäßig für unsere Geschwister beten. Und wir haben drei Aspekte uns angeschaut. Paulus, er betet oft und eilig. Er ist uns ein Vorbild, dass wir Dank nicht auslassen. Und er zeigt uns, dass er betet, bevor er ermutigt oder ermahnt. Und jetzt wollen wir uns angucken, wofür Paulus eigentlich bittet. Wofür betet er? Ich meine, das ist doch so eine tolle Gemeinde. Alles, was wir bis jetzt über die Kolosser gelernt haben, ist wundervoll. Sie haben das Evangelium gehört, sie sind zum Glauben gekommen, sie haben Glauben an Christus, sie haben Liebe zu allen Heiligen. Sie haben eine Hoffnung auf ihr zukünftiges Erbe. Wofür sollte Paulus denn beten? Was gibt es da zu bitten? Es gibt ein Gebet, eine einzige Sache, ein einziges Gebet, was Paulus für die Kolosser auf dem Herzen trägt. Und das ist im zweiten Teil von Vers 9 und es beginnt mit dem Das. Es ist das Gebet, unser zweiter Teil der Predigt, um Erkenntnis von Gottes Willen. Und so dürfen auch wir lernen, um Erkenntnis von Gottes Willen zu beten. Für jeden einzelnen Gläubigen, den wir kennen oder auch nicht kennen. Bete um Erkenntnis von Gottes Willen. Ja, schauen wir in Kolosser 1,9 nochmal hinein. Der Vers geht im zweiten Teil weiter dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten, dass dieses kleine Wörtchen, das zeigt uns sehr viel. Es zeigt uns, was Paulus bittet. Und dieses ganze Gebet ist im Griechischen nur ein einziger Satz. Aber wir sehen, auch wenn ich mindestens zwei Predigten brauchen werde, um es auseinanderzunehmen, es ist alles aufeinander aufbauend und das Anliegen, was über allem steht, ist die Bitte um Erkenntnis von Gottes Willen. Alles andere ist dem untergeordnet. Er bittet unaufhörlich und gewohnheitsmäßig für die Erkenntnis von Gottes Willen. Ich nehme an, du bist verwundert, dass Paulus nur eine Bitte hat. Ich nehme an, wir waren auch verwundert von dem Dank, den Paulus hatte. Aber das meiste, worüber wir uns wahrscheinlich wundern, ist der Inhalt dieses Gebets. Es ist eine weit verbreitete Ansicht von Gläubigen heute, dass wir entscheiden, welche Erkenntnis wir brauchen und welche nicht. Wir entscheiden, ob ich heute zum Gottesdienst gehe oder nicht. Wir entscheiden, ob ich etwas Ruhe in meiner Wohnung brauche. Wir entscheiden, ob ich heute die Bibel lese oder nicht. Wir entscheiden, ob ich statt der Bibel den Fernseher einschalte. Wir entscheiden, wo wir Bildung tanken, wo wir Erkenntnis hernehmen. Wir haben alle Möglichkeiten in unseren Breitengraden. Wir können an die Uni gehen und Erkenntnis sammeln in Biologie, in Ingenieurwesen, in Mathematik, in Architektur, in Maschinenbau, in Sozialpädagogik, in Sprachwissenschaften und. Jeder, der nicht weiß, was er studiert, natürlich BWL. Wir entscheiden, was wir lernen wollen. Vor dem Fernseher entscheiden wir auch, was wir lernen. Wir bekommen Erkenntnis über die verdorbene und sündige Welt. Wir bekommen Erkenntnis über viele verschiedene Ideen, die Menschen sich so machen können, und Kreativität, andere zu unterhalten und einen schönen Feierabend zu genießen. Wir kennen die Absichten der Fernseh- und Filmregisseure, wenn wir ein bisschen weiterdenken zumindest. Wir lernen so viel beim Zeitunglesen, werden wir über die Journalisten lernen, viel mehr als über das, was sie eigentlich schreiben. In den Internetforen lernen wir von allen, die lieben, ihren Senf zu irgendetwas dazuzugeben und auch noch Zeit dazu haben. Wir entscheiden, wo wir lernen. Das ist unsere Default Position. Ich entscheide, wo ich Bildung tanke. Und hier kommt die Preisfrage. Wo und wie kannst du etwas über den Willen Gottes erkennen und erfahren? Wo und wie erkennen wir den Willen Gottes? Paulus, er hat nur eine einzige Bitte zu Gott für die Kolosser. Und wenn wir in andere Briefe hineingucken, ist es dasselbe auch für andere Gemeinden. Wachstum in Erkenntnis des Willen Gottes. Bevor wir diese Frage weiter beantworten, wo und wie wir Gottes Willen erkennen und auch viel davon in die nächste Predigt noch übergeht, müssen wir erst weiter ausholen und die Frage beantworten, ist dieser Wille Gottes überhaupt wichtig? Ist der Wille Gottes wichtig? Ich entscheide mich, irgendwo hinzugehen und zu lernen, weil ich es für wichtig erachte, weil ich irgendetwas erreichen will, weil ich in einem Bereich keine Fehler machen will, weil ich vorwärts kommen will, weil ich einen besseren Job kriegen will, weil ich eine Gehaltserhöhung haben will, eine Beförderung. Ist es wichtig, den Willen Gottes zu kennen? und wie wichtig ist es? Wenn ihr das Wochenblatt habt, könnt ihr vorne auf der ersten Seite den Wochenvers anschauen. Dort haben wir abgedruckt Matthäus 28, 18. Es ist dein großer Auftrag, Jesu. Für jeden, der sagt, ich folge Jesus nach, ich glaube an Jesus, ist das eine der Kernessenzen des Auftrags. In Matthäus 28, 18 lesen wir, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Wie wichtig ist es, dass wir Gottes Willen kennen? Es ist dein Auftrag. Gottes Willen zu kennen und ihn dann weiterzugeben, ist dein Auftrag. Es ist die eine Sache, nicht nur für die Paulus betet, sondern die Jesus von dir möchte. Nämlich Jünger machen, hingehen, taufend und lehrend. Was sollen wir einander lehren? Alles, was Jesus geboten hat. Das heißt, ich muss wissen, was Jesus geboten hat, um es überhaupt lehren zu können. Jünger sein beinhaltet lehren. Es ist der Moment der Taufe, der die Bekehrung besiegelt, das Gläubigwerden besiegelt. Und es ist dann ab der Taufe der lebenslange Prozess des Wachsens in Christus und in Erkenntnis und Lehren, Lernen und Lehren, was Jesus gesagt hat. Es ist nichts anderes als das, wofür Paulus betet. Wie wichtig ist es, den Willen Gottes zu kennen? Es ist Gottes Auftrag an dich. Es ist zweitens aber auch dein Aufnahmekriterium in den Himmel. Du hast richtig gehört. Dein Aufnahmekriterium in den Himmel ist, dass du den Willen Gottes kennst und ihn tust. Wir lesen davon in Matthäus 7. In Matthäus 7, Vers 20 sagt Jesus in seiner Bergpredigt, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. An ihren Früchten erkennen. Woran hat Paulus nochmal erkannt, dass die Kolosser wirklich gläubig sind? An den Früchten, die das Evangelium bringt, wo immer es gepredigt und angenommen wird. An den Früchten, sagt Jesus, werdet ihr erkennen. Aber hier kommt in Vers 21 die schockierende Warnung. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag, er spricht vom letzten Tag, vom großen Gericht, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Was ist das Aufnahmekriterium für den Himmel? Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wie wichtig ist es, den Willen Gottes zu kennen? Es ist Aufnahmekriterium für den Himmel. Denn du musst den Willen Gottes kennen und ihn tun, um gerettet zu werden. Es ist also erstens dein Auftrag, zweitens dein Aufnahmekriterium und drittens dein Weg in die Ewigkeit. Schauen wir uns Johannes 17, Vers 3 dazu an. Und es ist die dritte Antwort auf die Frage, wie wichtig ist denn der Wille Gottes? Johannes 17, 3 lautet, das ist aber das ewige Leben. Wir lieben Definitionen, oder? Einige von euch zumindest. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Du willst eine Definition vom ewigen Leben? Hier ist sie. In Jesu Gebet zu seinem Vater, kurz vor seinem Tod in Johannes 17. Gott erkennen und Christus erkennen ist ewiges Leben. Wie wichtig ist es, Gottes Willen zu erkennen? Versteht ihr, warum Paulus nur ein Gebetsanliegen hat? Dass sie den Willen Gottes erkennen mögen. Weil es der Auftrag ist von jedem Gläubigen, weil es Aufnahmekriterium für jeden Gläubigen ist und weil es unser Weg in die Ewigkeit ist. Und wie geschieht das? In Johannes 17 geht es weiter in Vers 14 bis 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Christus erkennen, Gott erkennen, geschieht durch, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Geschieht durch das Wort Gottes. Genau das, was wir letzte Woche schon betont haben. Keine Früchte ohne Wort. Keine Erkenntnis Gottes ohne Wort. Keine Erkenntnis Jesu Christi ohne Wort, kein ewiges Leben ohne das Wort. Das ist Paulus Gedankengang. Also bedenke die Wichtigkeit, Gottes Willen für dein Leben zu erkennen und bedenke die Wichtigkeit, Gottes Willen für alle anderen Menschen, dass auch sie ihn erkennen. Und deshalb bete darum, dass jeder Gottes Willen erkennt. War es Jesus wichtig? Ja, überlebensnotwendig. Seit wann brauchen die Menschen Gottes Willen und die Erkenntnis seines Willens? Wann hat der Mensch begonnen, von Gottes Willen abhängig zu sein? Geht mal in der Weltgeschichte zurück. Die Leute bei Abraham mussten die Gottes Willen kennen. Die Leute bei Noah mussten die Gottes Willen kennen. Kain und Abel mussten die Gottes Willen kennen. Ja, also mindestens nach dem Sündenfall. Adam und Eva, mussten die Gottes Willen kennen oder hatten die alles? Gott musste sich Adam und Eva offenbaren, zu ihnen reden, damit sie wissen, was sie überhaupt tun sollten in diesem großen Garten. Der Mensch seit seiner Erschaffung, auch ohne Sünde, ist abhängig von Gottes Erkenntnis, von Gottes Willen für sein Leben. Mit dem Sündenfall ist es alles nur noch komplizierter geworden. Aber dass Gott redet, dass er sich offenbart, ist das erste große Evangelium. Die erste große frohe Botschaft war für Adam und Eva, dass Gott überhaupt redet. Denn sie hatten es absolut notwendig zu wissen, was ihr Auftrag ist, nämlich die Welt zu bevölkern und über sie zu herrschen. Wir Menschen sind absolut abhängig von Gott, von seiner Weisheit und von seinem Willen. Deshalb betet Paulus von dem Tag an, da er gehört hat, dass diese Pflanze keimt, dass das Evangelium geglaubt wurde und Frucht bringt, Glaube, Liebe und Hoffnung sichtbar sind, von dem Tag an hört er nicht auf zu beten, dass sie in der Erkenntnis des Willens Gottes wachsen. Wie? Wir haben uns angeschaut, dass der Wille Gottes wichtig ist, ihn zu kennen. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir ihn erkennen können. In Kolosser 1,9 geht der Vers weiter, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Wir finden den Willen Gottes durch geistliche Weisheit und Einsicht. Geistlich bezieht sich auf Weisheit und Einsicht. Weisheit ist das Sammeln der Informationen und Einsicht ist das richtige Anwenden dieser Informationen im Alltag. Oft benutzen wir Weisheit für beides, ja, das Kennen und das richtige Anwenden. Aber hier nimmt Paulus es auseinander und sagt, Weisheit und Einsicht. Um nochmal zu betonen, dass die Art und Weise, wie du umsetzt, woran du glaubst, das ist, worauf er den Schwerpunkt legt. Und wenn ihr weiterlest in Vers 10, dann geht der Vers wie weiter? Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Versteht ihr, Paulus, geht es bei Erkenntnis Gottes Willens nicht um Kopfwissen. Es geht Paulus bei diesem Gebet darum, dass sie Einsicht haben, dass sie wissen, wie sie es umsetzen und dass sie am Ende würdig wandeln. Das nächste Predigt. Die Quelle ist geistliche Weisheit und geistliche Einsicht. Die Quelle dieser göttlichen Erkenntnis und Weisheit ist geistlich. Es ist, anders formuliert, ein Werk des Geistes, um das wir bitten müssen. In 1. Korinther 2 diskutiert Paulus mit den Korinthern, die sehr gerne diskutiert haben. Die Korinther, die philosophisch top waren, redegewandt ohne Ende. Paulus diskutiert mit ihnen und macht deutlich, woher die Erkenntnis kommt, die rettet. Und er macht deutlich, es ist den Griechen Torheit und den Juden Anstoß, vom Kreuz zu reden. Für diejenigen, die glauben, ist es Gottes Kraft zur Rettung. Alles, um das sich Weisheit Gottes dreht, ist am Ende das Kreuz. Den Juden ein Anstoß, den Griechen eine Torheit. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus 1. Korinther 2,11 und formuliert dort: Denn wer von Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Auch zu Paulus Zeiten gab es noch kein Röntgengerät, um Gedanken auszulesen vom Gegenüber. Nur der Mensch und der Geist, der in ihm ist, kennt seine Gedanken. Paulus fährt fort: So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Du brauchst den Heiligen Geist, um von all dem, was von hier gepredigt wird, nicht nur Bahnhof zu verstehen. Der Heilige Geist ist unumgänglich. So wie der Geist eines Menschen die Gedanken des Menschen hat, so brauchst du den Heiligen Geist, um die Gedanken Gottes zu verstehen. Das ist, was Paulus deutlich macht. Der Heilige Geist selbst, er hat die Bibel inspiriert. Er hat dafür gesorgt, dass die Menschen, die sie geschrieben haben, exakt das geschrieben haben, was der Heilige Geist wollte, dass geschrieben wird. Und davon reden wir als solche, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Ohne den Heiligen Geist liest du die Bibel und wirst am Ende sagen, Torheit, wenn du Heide bist. Und wenn du Jude bist, Anstoß. Aber als Kind Gottes bist du das Schaf, das die Stimme des Hirten Jesus hört und ihm folgt. Das ist der Unterschied zwischen den Schafen Christi und den Schafen von dem anderen Hirten. Die Schafen des Teufels. Jeder hört auf seinen Hirten. Deshalb betet Paulus für Erkenntnis, weil es das Werk des Heiligen Geistes ist. Es ist geistliche Einsicht. Es ist geistliche Weisheit und der Heilige Geist muss dieses Werk tun. Es reicht nicht aus, dass selbst Paulus seine Feder in die Hand nimmt und etwas zu Papier bringt, sondern der Geist muss es wirken. Egal wie viel Bibelwissen du zu deinem Besten gibst und weitererzählst, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, wird es nichts bringen, nichts bewirken bei niemandem, der dich hört. Es ist also ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben schon gesehen, dass das Wachstum in Erkenntnis Gebet braucht und den Geist braucht. Und wir sehen ein bisschen als Ausblick in die nächsten Verse des Kolosserbriefes, dass das Wachstum in Erkenntnis das Wort braucht und die Geschwister braucht. Wir haben in Vers 8 schon gesehen, Vers 7, dass Epaphras nötig war, dass die Kolosser was hörten. Wir sehen aber auch hier, dass Paulus notwendig ist, damit sie wachsen. Also dieses Wachstum in Erkenntnis, wofür wir beten sollen, braucht dein Gebet, braucht den Heiligen Geist, braucht das Wort Gottes und braucht Menschen. Wir sehen das in Vers 9, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Es ist ein Vollwerden. Es ist schon etwas da, dafür dankt Paulus schon, aber es ist noch Luft nach oben. Es kommt dann in Vers 10 nochmal vor, wo Paulus sagt, ihr seid dann in jedem guten Werk, darum betet er, fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ein fortwährender Prozess des Wachsens beinhaltet unsere Erkenntnis von Gott. Im nächsten Kapitel dann, in Kolosser 2, Vers 1, will Paulus, dass die Kolosser wissen, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea. Damit ihr in euren Herzen, Kolosser 2, 2, ermutigt werdet, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werdet, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. In Kapitel 1 betet er dafür, in Kapitel 2 macht er deutlich, bitte habt vor Augen, ich schwitze, damit ihr wachst. In Erkenntnis, damit ihr in Liebe zusammengeschlossen seid, im Verständnis bereichert. In Christus. Warum? Kolosser 2, 3, weil in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das ist sein großes Anliegen. Manchmal fällt es uns leichter, die Dinge zu definieren von Gefahren, vor denen wir uns hüten sollen, statt vor Zielen, wo wir hingehen. Die meisten Menschen treffen ihre Entscheidungen aufgrund von Gefahren, denen sie ausweichen wollen und nicht von Zielen, wo sie hinwollen. Paulus ergibt uns beides. In Kapitel 2, Vers 4, den schauen wir uns ein wenig genauer an. In Kapitel 2, 4 lesen wir, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das ganze Gebet um Wachstum in Erkenntnis ist, weil es eine echte Gefahr gibt, dass Menschen da sind mit Überredungskünsten. Das griechische Wort hier ist logizomai. Logik ist einer der wichtigen Bestandteile von Überredungskünsten. Es ist nicht so, dass sie offensichtlich Quatsch sind. Es gibt in der Regel nur irgendwo einen Fehlschluss. Überredungskünste, Trugschlüsse, erste Gefahr. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das ist sein erstes Ziel. Festigkeit des Glaubens an Christus. Sein erstes Ziel. Lesen wir weiter in Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Sein zweites Ziel. Also wandeln und gefestigt werden. Da hatten die erste Warnung. Wir haben zwei Ziele und jetzt kommt die zweite Warnung. Seid überfließend mit Danksagung und wir kommen zu Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Die zweite Gefahr ist, nach den Trugschlüssen, Philosophie der Menschen, Betrug, Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt. Warum hat Paulus dieses eine Gebetsanliegen? Aufgrund von der echten Gefahr, die lauert für jeden einzelnen Gläubigen, auch für die Kolosser. Es ist also nicht egal, ob du in Erkenntnis Gottes wächst oder nicht. Es ist nicht egal, womit du dich beschäftigst. Es ist nicht egal, womit du deine Zeit verbringst. Du wirst immer in irgendeiner Erkenntnis wachsen. Dein Hirn arbeitet immer. Du musst es darauf lenken, Gottes Willen mehr zu erkennen. Die Gefahren sind nichts anderes wie das, was wir heute erleben. In Vers 4 die erste Überredungskünste und Trugschlüsse und in Vers 8 Philosophie, Lehrerbetrug, Überlieferung von Menschen und Grundsätze der Welt. Gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß ist die Zusammenfassung der Gefahr. Hör gut zu, wenn du nicht in der Erkenntnis Gottes wächst, wirst du ganz von alleine gemäß den Grundsätzen der Welt, gemäß den Philosophien leben. Das ist unsere Default Position. Auch als Gerettete mit dem Fleisch, was immer noch eine magnetische Anziehungskraft auf die Welt hat, werden wir gemäß diesen Prinzipien leben. Deshalb sagt Paulus in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nein, das war nicht Kolosser 1. Das war Römer 12, auch wenn es sich genauso anhört. Offensichtlich ein wichtiges Anliegen von Paulus, ein wichtiges Anliegen für dich. Merke dir, wenn deine Geschwister nicht in der Erkenntnis Gottes wachsen, werden sie von ganz allein gemäß den Grundsätzen dieser Welt und nicht Christus gemäß leben. Werden sie von ganz allein sich diesem Weltlauf anpassen. Deshalb das eine Gebetsanliegen. Paulus bittet, seit dem Tag, da er gehört hat, dass die Pflanze keimt, dass sie Glauben, Liebe und Hoffnung haben, Früchte haben dafür, dass sie in der Erkenntnis des Willens Gottes wachsen. All das gehört zusammen. Und diese Erkenntnis, sie muss dazu führen, nächste Predigt, dass wir Christus würdig gemäß wandeln. Sie muss dazu führen, dass wir in allem wohlgefällig sind, dass wir in guten Werken fruchtbar sind. Da sind offensichtlich wieder Früchte, die noch mehr werden. Und dass wir noch mehr in Erkenntnis Gottes wachsen. Das war Vers 10. Die Kraft für all das schenkt uns der Heilige Geist. Vers 11, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. In all dem Kampf zwischen den Philosophien der Welt und der Weisheit Christi, Vers 11, brauchen wir standhaftes Ausharren, Langmut und viel Dank mit Freuden, Vers 12. Ihr habt sicher von dem, ich nenne ihn, satanischen Satz gehört, ich muss nicht mehr lernen, ich muss leben, was ich schon weiß. Deshalb brauche ich auch nicht mehr beten und Bibel lesen. Ich muss leben, was ich schon weiß. Es ist ein satanischer Satz, weil er direkt aus der Hölle kommt. Denn wenn du wirklich wüsstest, dann würdest du schon entsprechend leben. Der Grund, dass unser Leben so aussieht, wie es ist, ist, dass wir zu wenig Erkenntnis haben. Denn Erkenntnis ist nicht nur ein Wissen um etwas, sondern ein Handeln nach dem Wissen. Wenn du also umsetzen willst, was du weißt, dann wachse in Erkenntnis. Dann lerne mehr. Dann schau auf Christus. Und dann, wenn du es erkannt hast, wirst du es leben. Dieser ganze Kreislauf hat eine Umkehrbeziehung. Denn wenn du etwas weißt und erkannt hast und nicht danach lebst, kennen wir alle, oder? Ich kenn's. Ich weiß gewisse Dinge, die ich tun sollte. Und sie sind immer wieder aufs Neue ein großer Kampf. Und es kann lange Zeiten in dem Leben eines Gläubigen geben, in denen er die Waffen niederlegt und den Kampf aufgibt und sich laufen lässt. Die Folge davon, wenn du etwas weißt und nicht danach lebst, ist, dass die Verbindung, die Kommunikation von Gott zu dir unterbrochen wird. Hast du gehört? Unterbrochen wird. Gott kann es nicht ab, dass Menschen etwas wissen, nicht danach handeln und in anderer Erkenntnis wachsen wollen. In 1. Petrus 3 haben wir gelesen, dass wir noch nicht mal beten können. Gott hört nicht zu, wenn die Beziehung zwischen dir und einem Mitmenschen in Konflikt ist. Der Zusammenhang dieser Aussage war, die Männer sollen die Frauen lieben. Ihr könnt die Predigt gerne nochmal anhören. Wir haben aufgezeigt, dass es auf jede Beziehung zutrifft. Gott hört nicht mehr zu. Er sagt, ich kann es nicht hören. Du bist so ein Heuchler, ich kann es nicht hören. Und in Johannes 14 lesen wir davon, dass Jesus sich denen offenbart, die die Gebote befolgen. Vielleicht wunderst du dich also, warum wachse ich nicht in Erkenntnis? Geh zurück zum Start. Setze um, was du weißt, und du wirst in Erkenntnis wachsen. Gott wird wieder sich dir offenbaren. Durch sein Wort, nicht die Träume und irgendwas, durch sein Wort. Ihr könnt gerne Johannes 14, 21 aufschlagen und diesen Zusammenhang, so herrlich und so erschreckend er ist. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Der Zusammenhang von Jesus ist, Gebote festhalten und befolgen, dann liebst du Gott. Dann wirst du vom Vater geliebt und von Christus geliebt und du wirst ihn mehr erkennen. Denn Christus wird sich dir offenbaren. Adam und Eva brauchten die Offenbarung Gottes am ersten Tag und wir brauchen die Offenbarung Christi. Also lasst uns beten für die Erkenntnis von Gottes Willen, für unsere Geschwister. Und während wir für alle anderen beten, werden wir selbst angespornt, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, wenn wir nicht die größten Heuchler auf dieser Welt sind. Bete um die Erkenntnis des Willens Gottes, auch in Bezug auf die Sünden, die immer wieder kommen. Denn umso mehr du Gott und seinen Willen erkennst und auf Christus schaust, umso weniger wird dein Verlangen nach Sünde sein. Umso mehr du auf Christus schaust und Gottes Willen erkennst, umso weniger wird dein Verlangen nach Sünde sein. Wenn ich mit 10 Kilo Hanteln trainiere, dann sind die 10 Kilo nicht leichter nach 2 Monaten. Aber sie scheinen mir leichter. Wenn ich mit 10 Kilo Hanteln in einer Bewegung übe und nur die Position ändere dieser 10 Kilo Hantelbewegung, kann es schon wieder absolutes Desaster bedeuten. Aber wenn ich das übe, wird es leichter. Genauso wie ein Gewicht zu heben mit gewachsenen Muskeln leichter fällt, so wird dir die Versuchung leichter fallen, mit gewachsener Erkenntnis Gottes Willen. Das ist eine herrliche Hoffnung. Und ja, wir müssen uns disziplinieren, wir müssen Selbstbeherrschung üben, wir müssen wissen, was die Frucht des Geistes ist. Aber dann ist die große Hoffnung, dass es leichter fällt, der Versuchung zu widerstehen und entsprechend, was nun kommt, würdig wandeln. Das ist Paulus Gebet. Das ist der Grund für sein Gebet, weil die Erkenntnis Gottes zu Sieg über Sünde führt, zu Freude über das Heil führt, zu Dank über das Heil. All das beschreibt er in seinem Brief weiter und zur Hoffnung auf das Erbe in Ewigkeit. Vielleicht hat die Predigt wenig vom Gebet gehandelt. Ja, das war die letzten Wochen auch schon so. Aber das ist der Inhalt unserer Gebete. Fang an, so zu beten für deine Geschwister und lebe selbst entsprechend. Und in der nächsten Predigt werden wir sehen, in Vers 10, dass wir entsprechend wachsen, damit wir des Herrn würdig wandeln und in ihm in allem wohlgefällig sind. Wir haben also gesehen, wir sollen gewohnheitsmäßig für unsere Geschwister beten, oft und eilig, nicht Dank auslassen und erst beten, bevor wir ermutigen und ermahnen. Zweitens haben wir gesehen, dass wir um die Erkenntnis von Gottes Willen beten sollen, haben uns die Frage gestellt, wie wichtig es ist, Gottes Willen zu erkennen. Es ist unser Auftrag, es ist unser Weg in die Ewigkeit. Wir haben uns angeschaut, wo die Quelle ist dieser Weisheit und Einsicht, nämlich im Heiligen Geist und durch sein Wort. Und wir sehen in den nächsten Versen, dass dieses Wachstum Gebet braucht, den Geist braucht, das Wort braucht und die Geschwister braucht. Lasst uns stille werden und wir beten zusammen zum Abschluss dieser Predigt und singen noch ein weiteres Lied gemeinsam. Ihr dürft aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, an jedem Morgen neu, in jedem Moment unseres Lebens dürfen wir uns entscheiden, in welcher Erkenntnis wir wachsen wollen. In jedem Moment im Denken an einzelne Menschen, konkret im Denken an Geschwister im Herrn, können wir uns entscheiden, wie diese Gedanken weitergeführt werden. Herr, wir preisen dich für dein Wort, was schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, was unsere Gedanken und Gesinnungen offenbart. Wir danken für dein Wort, das uns anspornt, aber auch viel Ermutigung und Freude gibt. Herr, wir danken dafür, dass auch wir so viel Grund zu danken haben. Für jeden Einzelnen, den wir kennen, in Bezug auf seinen Glauben an Christus, seine Liebe zu den Heiligen, seine Hoffnung im Himmel. Die Früchte, die da sind. Schenk uns ein Auge für das Danken. Lass uns nicht nachlässig werden im Danken und lass uns erkennen, wie wichtig es ist, dass wir in diesem Leben deinen Willen erkennen und danach leben. Herr, vergib, wo wir es vernachlässigt haben. Und führe du uns zu dir zurück. Wir wollen dir danken für dein Wort, was uns zur Verfügung steht, was wir lesen dürfen und dein Heiliger Geist, der zu uns spricht. Und da, wo Sünde unsere Beziehung zu dir betrübt, bitte ich darum, Herr, sei gnädig und erbarme dich und schenke du wahre Buße, wahre Erkenntnis, Versöhnung mit dir und wo nötig mit Mitmenschen, sodass wir wieder wachsen in der Erkenntnis deines Willens. Und Freude haben und Dank und die Hoffnung groß wird. In Jesu Namen beten wir. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.